Unser Anfang. Geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am ersten Sonntag nach Epiphanias. Es war ja doch eine sehr ereignisreiche Woche, diese Woche, die gerade hinter uns liegt. Mit vielen, vielen Eindrücken, die nicht immer angenehm waren und die Seele doch aufgewühlt haben. Jetzt wollen wir unserer Seele doch wieder ein paar Minuten der Ruhe gönnen und uns auf Gottes Wort einlassen. Und wir hören einige Verse aus dem 12. Kapitel des Briefes, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat.
Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.
Wie schön leuchtet der Morgenstern. Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen. Lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. Ist es Ihnen aufgefallen, liebe Schwestern und Brüder, mit welchen Worten dieses 12. Kapitel des Römerbriefs begonnen hat? Ich ermahne euch nun. Und da könnte man sagen, geht das denn schon wieder los? Es ist ja tatsächlich so, wenn Stellungnahmen von leitenden Theologen, Bischöfen und aufwärts in der Presse dargestellt werden, dann heißt es immer, sie mahnten oder sie ermahnten. Und da könnte man dann sagen, jetzt wissen wir, wer damit angefangen hat, dass der Zeigefinger des Mahnens ausgefahren wird. Es war der Apostel Paulus. Er beginnt sein 12. Kapitel mit »Ich ermahne euch nun«. Nur im griechischen Text steht da ein anderes Wort. Da steht »parakalo«. Und wer schon mal in Griechenland Urlaub gemacht hat, der weiß, dass die höfliche Art, etwas zu bestellen, immer mit dem Wort »parakalo« endet. »Bitte«. Also, eigentlich könnte man und sollte man besser übersetzen diesen ersten Vers nicht mit »Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern«, sondern »Ich bitte euch, Brüder und Schwestern«. Oder, nachdem wir auch für den Heiligen Geist das Wort im griechischen Text »Paraklet« haben und mit »Tröster« übersetzen, kann man dieses 12. Kapitel mit den Worten beginnen »Ich tröste euch nun«, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist. Und schon wieder so ein Wort, wo wir hängen bleiben. Opfer. Naja, der Sturm auf das amerikanische Kapitol in Washington hat 5 Todesopfer gefordert. Und in der Jugendsprache ist das Wort Opfer heute ein Schimpfwort. Damit wird jemand, der schwächer ist, als lächerlich dargestellt. Ey, geh mal aus dem Weg, du Opfer, du. So hört man's zuweilen. Im Text ist tatsächlich von Opfer die Rede. Sollen wir unseren Leib hingeben als ein Opfer? Nun, die Gemeinde in Rom war ja durchaus mit einer gewissen Opferpraxis vertraut. In den heidnischen Tempeln oder wie vorher auch im Tempel von Jerusalem, je nachdem aus welchem Kulturkreis ein Mensch zum Christentum gekommen ist, war das Opfern von Tieren durchaus üblich. Der Hintergrund ist immer der Gedanke gewesen, für nichts gibt's nichts und vom lieben Gott gibt's auch nichts, wenn man nichts gibt, also muss geopfert werden. Und jetzt kommt der Paulus daher und sagt, opfert euren Leib. Oje, ich weiß nicht, wie auf den ersten Moment das bei den Menschen damals angekommen ist. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann steckt in diesem Wort Opfer ein ganz anderer Sinn dahinter. Nicht das Opfer, das getötet wird, sondern die Gabe. Lesen wir den Text mal anders. Gebt euren Leib hin mit Hingabe. Und wir wissen ja auch, dass man das Wort Hingabe in 2 Richtungen verstehen kann. Ich gebe Geld hin und bekomme eine Ware dafür. Das ist der eine Sinn. Das wäre das klassische Opfer, das auch die alten Römer kannten, damals in der jungen Christengemeinde. Oder aber, wenn wir den Begriff sich hingeben verwenden, heißt das, sich öffnen mit Leib und Seele, ohne Bedingungen und ohne Misstrauen. Und so, glaube ich, hat's der Paulus auch gemeint. Gebt eure irdische Existenz, euren Leib hin mit Hingabe zu Gott. Das ist ihm dann heilig und wohlgefällig und euer Leben wird zu Recht lebendig. Bei den Brandopfern war es ja vorher immer so, wenn ein Tier geopfert wurde, war es nicht mehr lebendig. Aber Paulus sagt ja, als ein Opfer, als eine Hingabe, die lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das, sagt er, sei euer vernünftiger Gottesdienst. Eine neue Vernunft. Weil auf dem Erfahrungshintergrund der Menschen damals war es ja vernünftig zu sagen, ich gebe Gott und er gibt mir. Ich gebe hin und ich bekomme etwas. Und sich selbst mit Hingabe an Gott wenden, das ist eine Vernunft, die größer ist als die, die die Menschen bisher kannten. Im Übrigen kann man es auch so übersetzen, im Griechischen steht da das Wort logisch drin. Es ist ein logischer Gottesdienst. Ein Dienst an Gott und der Dienst Gottes an uns. Und das ist logisch und vernünftig, wenn wir uns mit Leib und Seele ihm hingeben und auch seine Hingabe und Liebe erfahren dürfen. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom, um ihnen eine ganze Reihe von sehr grundsätzlichen Dingen mitzuteilen. Und er macht ihnen deutlich, dass diejenigen, die sich mit Hingabe Gott und Christus übergeben haben, nicht mehr in der vorherigen Weise Teil dieser Welt sind. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ihr seid abgesondert, ihr seid etwas Besonderes geworden und ihr werdet dieses, indem ihr nach dem wahren Sinn eures Lebens sucht. Ändert euch und eure innere Einstellung durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und alles, was ihr tut, wollt, redet oder auch unterlasst, das prüft an diesem Willen Gottes und der lässt sich sehr einfach zusammenfassen. Was ist gut? Was ist gottgefällig? Und was ist möglichst ohne Fehl und Tadel? Prüft, was Gottes Wille ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Er ruft also nicht zu einer Weltflucht auf und sagt, ihr seid abgesondert von der übrigen Welt, sondern macht euch in dieser Welt, aber auch unabhängig von all den Zwängen dieser Welt, auf die Suche nach dem richtigen Sinn des Lebens, den ihr in Gott, den ihr in Jesus Christus findet. Und er sagt das durch die Gnade, die ihm gegeben ist. Paulus hat ja eine ganz besondere Berufung erfahren. Und ihm ist dann auch eine Gnadengabe geschenkt worden und ein Auftrag übergeben worden. Führe die Menschen zu Christus. Das ist die Gnade, die ihm gegeben ist und sein Auftrag. Und weil er diese ganz besondere Autorität hat, traut er sich auch, in die Lebensbezüge der Menschen in der Gemeinde in Rom hineinzureden. Und er sagt, niemand soll sich über andere überheben. Niemand soll mehr von sich halten, als sich's gebührt. Jeder soll ein maßvolles, also auch ein realistisches Bild von sich selber haben und auf das schauen, was Gott ihm an Gaben und an Glauben geschenkt hat. Ein ganz weiser Ratschlag. Denn wir erleben es ja immer wieder, dass Menschen tatsächlich mehr von sich halten, als es ihnen gebührt. Wie viele Größte haben wir denn auf der Welt, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und wir werden sie auch in der Zukunft haben? Aber Paulus sagt deutlich, Menschen, die sich selbst überheben, die sich für was Besseres halten, die sich für besser halten als alle andere, die sind auf dem Holzweg. Das Bild und der Blick auf sich selbst muss immer einem ganz bestimmten Blick standhalten, nämlich dem Blick Gottes auf mich, dem Blick Gottes auf jeden von uns. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Ich finde dieses Bild so wunderschön. Paulus gebraucht es auch nochmal an anderer Stelle. Ein Leib, viele Glieder. Viele Menschen wirken zusammen, dass etwas Lebensfähiges und Lebenswertes Ganzes entsteht. Und dieser Leib Christi, der später dann auch mit der Kirche gleichgesetzt wurde, braucht eben viele, viele Glieder mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten und Aufgaben, um zu funktionieren. An anderer Stelle sagt Paulus ja sinngemäß, ich kann ja dem Auge nicht befehlen zu riechen und den Händen nur schlecht befehlen zu laufen. Jeder und jedes Glied an diesem Leib Christi hat eine ganz besondere Aufgabe und ist auch unverzichtbar. Wenn jemand aus dem Leib Christi ausscheidet, ist das ja wie eine Amputation. Verschiedene Menschen mit verschiedenen Gaben, die zusammenwirken, sie formen diesen Leib Christi, sie formen auch letztlich unsere Kirche. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Die Gnadengaben, die spricht Paulus hier an. Wir reden da gerne mal von Talenten. Jeder Mensch hat seine ganz besonderen Talente. Manche musisch oder kulturell, die anderen handwerklich. Jeder Mensch bekommt von Gott seine Talente. Im Griechischen sind da die Charismen gemeint. Das sind ganz besondere Gaben, die Gott in unsere Herzen, in unsere Person einpflanzt und die uns, und zwar einen jeden von uns, auf seine, auf ihre Weise zu etwas ganz Besonderem macht. Und Paulus zählt dann eben auch einige dieser Gnadengaben auf, die prophetische Rede, wenn er sie hat, übe er sie dem Glauben gemäß. Muss er gestehen, ich bin Gott froh, dass ich die Gabe der prophetischen Rede so nicht habe, weil am vergangenen Mittwoch, als ich die Bilder aus Amerika gesehen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, du pass auf, das wird ein Bürgerkrieg und ich bin jetzt Gott froh, dass es nicht dazu gekommen ist, dass ich diese Gabe der Prophetie, Gott sei Dank, nicht habe. Auch das darf man nicht vergessen. Gott zu danken für die Gaben, die man hat, aber auch Gott zu danken für die Gaben, die andere haben, aber man selber nicht. So kommen unterschiedliche Persönlichkeiten und Menschen zusammen und können auch gut zusammenwirken. Hat jemand ein Amt, so übersetzt Luther im nächsten Vers, so versehe er dies Amt. Interessanterweise steht da im griechischen Text das Wort Diakonie. Also ein Amt klingt immer so ein bisschen hochoffiziell, aber Diakonie heißt eigentlich Dienst. Hat jemand einen Dienst, so tue er diesen Dienst. Hat jemand also eine Aufgabe, tue er sie. Und die Diakone, dieses Amt des Diakons, ganz ursprünglich, war ja das Amt derer, die bei Tisch dienten und sich um Witwen und Waisen sorgten. Also da, wo Luther Amt übersetzt, heißt es tatsächlich, hat jemand die Aufgabe, für andere Menschen da zu sein, so tue er dies. Und natürlich, als ein Mensch, dessen Herz auch für die Diakonie schlägt, kann ich da noch ein paar Gedanken mir weitermachen, wie wichtig es eben ist, dass wir auch mit unserer Diakonie für andere Menschen da sind und sie gerade in den Zeiten unterstützen und begleiten und versorgen, in denen die eigene Kraft nachlässt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Oh, ich will jetzt nicht alle Berufsgruppen durchgehen, aber Paulus schreibt es. Und interessanterweise steht da ja im griechischen Text das Wort Didaskale, also der Lehrer. Und das ist auch die Anrede, die manch einer Jesus gegenüber hatte, wenn er da saß und lehrte. Didaskale, Lehrer, sag mir, was ist richtig, was ist falsch. Auch das eine Aufgabe, die wir Christen miteinander teilen, dass wir uns nämlich erzählen von dem, was Gott mit unserem Leben vorhat. Dass wir erzählen, wie seine Geschichte mit seinen Menschen durch den Lauf der Zeit sich entwickelt hat. Muss nicht unbedingt eben in Schulen oder im Konfirmandenunterricht geschehen, sondern sich gegenseitig lehren heißt auch, sich erzählen, auch die eigenen Erfahrungen des Lebens und des Glaubens auszutauschen. Und dann zählt Paulus noch einiges weitere auf, hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, hier kommt wieder das Ermahnen, aber eigentlich heißt es ja bitten, zu bitten und zu trösten, so bitte und tröste er. Wer etwas hat und es anderen Menschen geben will, der tu's mit reinem Herzen und lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. All dies sind Ratschläge, die Paulus der Gemeinde in Rom gibt, damit aus den vielen ein lebendiges Ganzes, ein Leib Christi werden kann. Und nicht nur eben der Gemeinde in Rom, sondern uns allen, die wir Christen sind. Und letztlich steckt die ganz tiefe Glaubensweisheit dahinter, wie wir unser Leben sinnvoll und gut gestalten können. Mit einem Satz lässt sich's zusammenfassen. Paulus will, dass wir leben, handeln und glauben mit einem offenen Herzen, eifrig und mit Freude. Ganz egal, was immer wieder auf dieser Welt geschieht. So wie die kleine Gemeinde im großen Rom damals auch ein Saatkorn war, das die frohe Botschaft von Jesus Christus, der in die Welt gekommen ist, sich auch in die westliche Welt ausbreiten konnte, so können wir in unserer kleinen Wirklichkeit, in unseren Gemeinden, mit unseren Gnadengaben, mit unseren Talenten unseren Teil dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen sich zum Guten wandeln kann. Lasst uns leben, sagt Paulus, handeln und glauben mit einem offenen Herzen, mit Eifer und mit Freude. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.